Auf in die Zukunft, der Podcast zum Perspektivprozess des Siffert Investbund. Herzlich willkommen bei Folge 15 von Auf in die Zukunft. Heute erkunden Fabian und ich die Frage, wie kommt die Inspiration im Alltag an? Wir reden über Innovation und Exnovation und knüpfen da an, wo wir in der letzten Folge eigentlich aufgehört haben, beim einfach mal machen. Und bei der Frage, wie im ZVM oder wo auch immer du unterwegs bist, in Jugendarbeit, Gemeinde oder was da dein Ort ist, wie es nicht bei guten Ideen bleibt, sondern wie wir es vielleicht hinbekommen, wirklich Neues an den Start zu bringen oder Bewährtes fortzuführen, ohne uns dabei zu überfordern. Schön, dass ihr da seid.
Genau, auch von mir ein herzliches Willkommen. Und Lena, ich finde das Thema wirklich spannend und freue mich auf die Folge mit dir. Und bevor wir inhaltlich richtig einsteigen, ihr wisst es, unser Check-in heute mit der Frage, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Ich denke gerade an was ganz Praktisches. Ich lebe hier ja in Nordhessen in so einem alten Fachwerkhaus und da gibt es noch einiges zu renovieren. Und manchmal macht man Dinge ja ganz grundständig neu. Manchmal braucht es aber auch vielleicht so schnelle Lösungen, die zu einer unkomplizierten Verbesserung beitragen. Ich habe tatsächlich neulich zum ersten Mal mit so einem Fugenfarben-Kit für wenige Euro aus dem Baumarkt quietschblaue Fliesenfugen in ein etwas ansehnlicheres Weiß verwandelt und merke, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe auch ein bisschen unterschätzt, dass es zwar schnell schöner aussieht, aber dass man jetzt noch alles, was man übergemalt hat, irgendwie mit viel Arbeit abkratzen muss. Aber das war so ein Moment von einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert und ob das eine Hilfe wäre und wenn es nicht klappt.
Kurze direkte Nachfrage dazu. Wer hat jemals quietschblaue Fliesenfugen gemacht?
Ich gehe nicht davon aus, dass die Vorbesitzer diesen Podcast hören. Von daher, die hatten einen sehr spannenden Geschmack und die weißen Fliesen hatten quietschblaue Fugen und ein paar schwarze gab es auch noch und irgendwo gab es auch noch grau. Also für einen Raum war da sehr viel Kreativität in der Fliesengestaltung.
Ja, vielleicht ein gutes Beispiel, dass nicht für alles, was man ausprobiert, dass sich dann auch durchsetzt oder man das weitermachen muss.
Besser
passt doch
nicht.
Gut zu unserer Folge.
Ja, ich wollte gerade sagen, Fabi, wie sieht's bei dir aus? Wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht, was Neues ausprobiert?
Mir kam gerade ein guter Gedanke. Ich würde gerne eigentlich alles verbinden, was mit Anfang und Beenden zu tun hat. Ich bin vor kurzer Zeit aus einem Gremium ausgetreten oder zurückgetreten, sehr bewusst und sehr eigenständig, und das habe ich, glaube ich, zum ersten Mal in der Form gemacht. Sonst war ich bisher gut darin, irgendwo neu dazuzukommen und mitzumachen. Mhm. Und das passt, glaube ich, ideal heute zum Thema.
Ja. Dann gucken wir mal, was uns von Fliesen, Fugen, Farbe und dem Bewussten auch aufhören, von was.
Ja, auch ein schöner Titel, oder? Von
ja.
Blauen Fliesen und Zukünften oder so.
Vielleicht lassen wir das. Dann würde ich sagen, steigen wir mal ein, vielleicht gleich mit der großen Frage, was verstehst du denn unter Innovation?
Etwas neu machen, etwas ausprobieren, vielleicht mutig sein, neugierig sein, das Bewährte oder Bekannte auch zu hinterfragen. So, das ist für mich Innovation und das spielt für mich auch in unserem Kontext, in der Jugendarbeit schon auch eine entscheidende Rolle und in diesem Perspektivprozess ja umso mehr. Und darum, glaube ich, macht es mir persönlich auch so viel Spaß, weil es ja um Innovation geht und vielleicht auch um Verbesserung. Ich glaube, für mich hat Innovation auch viel mit Verbesserung zu tun, dass es besser wird, als ich es vorher wahrnehme, in meiner Subjektivität jedenfalls. Und für dich?
Ich kann da gut anknüpfen. Ich glaube, für mich geht Innovation auch noch mal ein bisschen weiter. Nicht nur dieses, da ist eine neue Idee, sondern auch wirklich was Neues dann auch ins Leben bringen. Da zu gucken, kann es da auch, sage ich mal, eine nachhaltige Veränderung zu geben? Oder ja, so ein bisschen ist es mehr als ein Prototyp oder als so ein, ich lasse mal einen Testballon steigen, sondern wie kann wirklich was in eine neue Form, die ja, dann einfach dienlicher ist, die hilfreicher ist für das, was auch immer wir tun wollen, was unser Antrieb ist, die da neue Gestalt gewinnt. Und merke, Ich glaube, deswegen sitzen wir beiden ja hier auch in diesem Podcast, dass das auch was ist, was mich sehr begeistert und immer wieder beflügelt. Weil ich glaube, wir haben schon ganz viele gute Dinge im CVM in unserer Arbeit, aber wir haben eben auch manche Aspekte in so einer langen Tradition, die sich vielleicht eingeschlichen haben, wo es sich hinzuschauen lohnt. So ist das heute noch dienlich? Ist das noch das, was unsere Arbeit nach vorne bringt? Und ist es auch vor allem das, was irgendwie junge Menschen weiter erreicht? Von daher.
Ich finde, es hat auch ganz viel mit einer Haltung zu tun. Also diejenigen von euch, die alle unsere Folgen hören, mögen das bei mir langsam raushören, dass es bei mir immer ganz viel um Haltung geht. Aber ich habe das eigentlich so für mich, glaube ich, sehr verwurzelt oder sehr eingeatmet, immer zu fragen, ist das noch dran? Und dann aber auch, hatten wir an einigen Stellen auch, ja, die Zielgruppe in den Blick zu nehmen und was brauchen die eigentlich? Und dann ist, glaube ich, schon ein ja, Mindestmaß eigentlich immer gegeben an Innovation, an Veränderungen, an das Anpassen an diejenigen, die wir halt jetzt erreichen oder erreichen wollen.
Auf jeden Fall.
Ja, würdest du sagen, dass wir jetzt gerade auch in diesem Perspektivprozess als Westbund oder auch davor innovativ sind?
Für mich ist es kein Entweder-Oder. Ich glaube, zum CVM gehört irgendwie von Anfang an so eine innovative DNA, überhaupt ein sich aufmachen, in Fragen, was braucht. Und ich habe schon immer erlebt, dass wir eine Menge auch innovative Ansätze bei uns haben. Also auch vor dem Perspektivprozess von Formaten wie Bibel-Livestream zu sagen, kann nicht irgendwie Verkündigung für junge Leute auch über YouTube funktionieren oder ja, als wir vor 5,5 Jahren auch gefragt haben, wie können wir mit meinem Arbeitsbereich mit Young Leaders nochmal was Neues starten, weil da eine Zielgruppe ist, für die es unter diesem Fokus vorher nichts gab. Und das erlebe ich auch im Perspektivprozess vielleicht jetzt nochmal konzentrierter oder dass dann bewusst ein Fokus drauf gerichtet ist, weil wir eben merken, es gibt große Herausforderungen, die wir mit dem, so haben wir es halt immer schon gemacht, auf Dauer nicht bearbeitet bekommen und vielleicht jetzt so eine Zeit ist, wo es sich lohnt, nochmal bewusst den Fokus drauf zu legen, zu sagen, was ist ein Potenzial für die Zukunft, was ist das, was weiter wachsen darf, weil wir da ja Kraft und eine gute Ausrichtung für die Zukunft drin finden. Ich glaube aber genauso, dass unsere Stärke auch ist, dass wir nicht ständig alles neu machen und dass es auch gewisse Traditionen gibt, dass es gewisse etablierte Angebote gibt, wo man ja auch durch das Vertraute sich reinfallen lassen kann. Und für mich erlebe ich im Perspektivprozess jetzt gerade nochmal ein genaueres Hinschauen und vielleicht auch so ein Prüfen zu sagen, was ist stimmig so, wie es ist und wo braucht es auch was Neues und wo sehnen wir uns nach Innovation und wollen eben was Verändertes ins Leben bringen. Was denkst du dazu? Wie würdest du es einschätzen?
Ähnlich würde ich sagen. Ich würde mir wünschen, dass gerade junge Menschen, Jugendliche vielleicht immer den Eindruck haben, dass sie im CVM die Spielwiese vorfinden, um sich auszuprobieren, um zu machen, um innovativ auch zu sein. Weil ich glaube, gerade Jugendliche sind sehr innovativ in ihren Gedanken und in dem, was sie sich vorstellen und wünschen. Und ich würde mir wünschen, dass sie wenig bis gar nicht vor Wände, vor das haben wir noch nie gemacht, rennen oder wie auch immer sich das dann vor Ort äußert. Und gleichzeitig ist das natürlich, kann ich mir auch vorstellen, herausfordernd für die anderen dann mit ja vielleicht diesen fordernden und lass mal alles neu machen, so Menschen auch umzugehen und da die Balance zu finden. Und da bin ich sehr bei dem, was du gesagt hast.
Ja, von daher finde ich es heute auch spannend zu sagen, dass wir nicht nur über Innovation reden, sondern eben auch über Exnovation.
Genau, da ist ja dieser Begriff, der, glaube ich, gar nicht so bekannt ist wie Innovation zumindest. Ich kenne den jetzt seit einiger Zeit, aber nehme den nicht so präsent wahr in allen möglichen Kontexten. Sag doch mal kurz, für alle, die es jetzt zum ersten Mal hören, was ist Exnovation?
Exnovation meint ganz vereinfacht gesagt das bewusste Aufhören oder Beenden von etwas. Das kann ein sehr sage ich mal, zielgerichtetes, wir beenden etwas, wir beenden ein Format, wir beenden ein Angebot sein. Es kann aber auch sein, dass sich Dinge einfach mehr oder weniger ausschleichen, weil sie ihre Zeit gehabt haben und jetzt fürs Gestalten nicht mehr notwendig sind. Also grundsätzlich, wenn wir von Exnovation reden, reden wir immer davon, nicht nur on top drauf zu packen, also immer mehr zu machen, sondern auch hinzuschauen, zu sagen, was verabschieden wir, was lassen wir los? Ich finde, ein schönes Beispiel dafür ist vielleicht im technischen Bereich. Wir beide sind ja jetzt nicht mehr ganz die Jüngsten, aber auch noch nicht so super alt. Und in meiner Kindheit waren Videotheken noch was ganz Entscheidendes. Ich weiß nicht, ob das auch deine Kindheit geprägt hat.
Ich weiß, was es ist, jedenfalls.
Ja. Merkt man vielleicht den kleinen Altersunterschied. Bevor Streaming und alles uns unendliche Filmbibliotheken ins heimische Wohnzimmer gebracht hat, war das für mich immer was Besonderes zu sagen, man will einen neuen Film gucken und dann fährt man halt, oder von in meinem Fall meine Eltern, in die Videothek und haben irgendwie 1, 2, 3 Filme ausgeliehen. Und da merken wir mittlerweile, weiß gar nicht, wüsste keine Videothek hier in Nordhessen, die letzte hat vor ein paar Jahren, glaube ich, auch zugemacht, weil da einfach sich was verändert hat. Durchs Internet, durch die Streaming-Plattformen, dass ich mir einen Film jetzt auch zu Hause von der Couch ausleihen kann und dafür nicht mehr irgendwie hinfahren muss und durch die Regale stöbern muss, ob ich den Film finde, den ich sehen will. Das finde ich ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, dass technische Innovation, wo der Begriff Exnovation oft mit zusammenhängt, aber eben auch mit Organisationen, dass da einfach durch den Fortschritt sich Dinge verändert haben und dann Auswirkungen spürbar sind, dass man eben keine Videothek mehr braucht.
Aber würdest du sagen, dass jetzt die Videotheken da einen bewussten Vorgang der Exnovation vollzogen haben? Oder war das nicht einfach nur der Markt, der das geregelt hat?
Ja, ich glaube, manchmal gibt es Punkte, wo das auch zusammenkommt. Da war es vielleicht dann nicht das Bewusste, wir schaffen die jetzt ab, aber eher ein Merken, irgendwann kommt der Punkt, wo es vielleicht nicht mehr so klug wäre, daran festzuhalten. Und ich glaube, manchmal erleben wir solche Sachen auch im CVM-Kontext. Wenn für ein Angebot keine Nachfrage mehr da ist, dann kannst du ja vielleicht auch sagen, der Markt regelt. Und da nochmal hinzuschauen, was sind Formate, was sind Angebote, was sind auch Produkte, die wir haben, die unser Anliegen unterstützen. Und manches hatte dann seine Zeit und ist dann vielleicht auch in unserer Wahrnehmung nicht mit einem bewussten Prozess des Beendens, sondern zu Ende gegangen, sondern hat sich so ausgeschlichen. Oder dann gab es vielleicht einen Kreis von ein paar Leuten, die gesagt haben, nee, wir machen das jetzt nicht mehr weiter. Und für viele wurde dann nur spürbar, okay, da gab es mal was und jetzt ist es eben nicht mehr.
Jetzt ist das ja ein ziemlich sperriger Begriff. Warum würdest du sagen, ist es trotzdem ein entscheidendes und auch für unsere christliche Jugendarbeit wichtiges Konzept?
Ich glaube, es fällt uns wesentlich leichter, über Innovation und das Neue und das Aufregende und das Spannende zu reden, weil da bricht ja was auf, da ist die Hoffnung, dass mehr entsteht und Exnovation hört sich durchaus ja, finde ich, auch ein bisschen schmerzhaft an. Liebgewonnenes loszulassen, vielleicht auch das loszulassen, was mich in meiner eigenen Kindheit oder Jugend geprägt hat. Ich glaube, es ist wichtig, weil wir in unserer Gesellschaft eher immer dazu neigen, wenn wir Probleme lösen wollen, dass wir on top packen, dass wir mehr machen. Und wir hatten das ja, glaube ich, vielleicht sogar auch erst in der letzten Folge, dass wir darüber geredet haben, dass es manchmal schnell passieren kann, dass man an eine Belastungsgrenze kommt. Und gerade, sag ich mal, wir sitzen hier ja auch als Podcast-Team mit unterschiedlichen Hüten, mit einem ehrenamtlichen Engagement im CVM und im hauptamtlichen. Und ich würde da sagen, da ist auch eine Fürsorgepflicht, auch gerade für die vielen Ehrenamtlichen, die sich bei uns im Verband engagieren, wenn wir Herausforderungen entdecken, nicht immer zu sagen, wir werden vielleicht zahlenmäßig weniger und die wenigen, die jetzt noch da sind, die müssen halt immer mehr machen, um alle Herausforderungen zu lösen, sondern dann bewusst auch mal hinzuschauen und zu sagen, wir drücken mal die große Stopptaste und überlegen, wie lösen wir jetzt die Probleme nicht dadurch, dass wir noch mehr und noch mehr und noch mehr machen, sondern dadurch, dass wir auch bewusst Dinge loslassen und Freiraum bekommen, um zu schauen, wie kann CVM denn jetzt aussehen, heute 2025 und was soll wachsen, wo wollen wir wirklich rein investieren und nicht um der Gewohnheit oder der Tradition willen. Da im Endeffekt an Dingen festzuhalten, die uns vielleicht mehr Kraft rauben, als sie sollten.
Mhm. Genau, und gerade irgendwie, wenn man merkt, okay, wir haben die Ressourcen gerade nicht, auch mal zu schauen, was ist neben mir, was gibt's noch an anderen Playern. Ich bin da in einem anderen Podcast berufsjugendlich, viele Grüße an Jendrik und Anna, drauf gestoßen worden, nochmal da stärker zusammenzuarbeiten mit anderen Jugendverbänden, mit Organisationen, die ähnliche Ziele haben wie wir, aber die vielleicht nochmal auch stärker sowieso aufgestellt sind in diesem einen spezifischen Bereich, den wir jetzt vielleicht noch mit Mühe und Not versuchen am Leben zu erhalten und da ja eigentlich nur mit einer Schwere versuchen, das noch irgendwie über Wasser zu halten und nicht mit, ja, finde ich auch, einer notwendigen Leichtigkeit und Freude bei der Sache zu sein.
Ja, da wäre ich ganz bei dir und das, finde ich, haben auch die gemeinsamen Überlegungen auf der BMT, der Bundesmitarbeitendentagung auf Borkum gezeigt, dass da der Aspekt Vernetzung und Kooperation ein ganz wichtiges Zukunftsthema war, wo ich sagen würde, viele mittlerweile auch sagen, es lohnt sich, über den eigenen Ortsverein hinaus zu gucken, wo können wir entweder mit anderen Vereinen, Organisationen bei uns am Ort zusammen was planen, zusammen was gestalten oder wo können wir vielleicht auch in der Region als CVJM gemeinsam Dinge bewerkstelligen, was ja oft auch damit zusammenhängt, dass im kirchlichen Bereich, wo es eben oft eine enge Zusammenarbeit gibt, ja auch immer mehr Kooperations- und Nachbarschaftsräume entstehen und sozusagen nicht mehr nur der einzelne Kirchturm im Fokus steht. Und ich würde sagen, da lohnt sich zum zukünftigen Gestalten auch einen Blick drauf zu richten, zu sagen, ja, wo können wir voneinander profitieren, wo können wir miteinander mehr erreichen.
Genau, und auch ergänzend nochmal zu schauen, was kann ein Kreisverband, der Landesverband oder auch der CVJM Deutschland mir bieten oder von was kann ich da einfach auch profitieren. Hast du ein konkretes Beispiel, wo das Loslassen von Altem, also Exnovation, Freiraum geschaffen hat?
Ich hänge gerade, würde ich sagen, noch mitten in so einem Exnovationsprozess drin. Wir sind nämlich gerade dabei, nach etwas mehr als 10 Jahren das Leadership-Programm Follow Me zu beenden, ein Angebot für junge Erwachsene, das genau, bei uns im Westbund in der bündischen Arbeit entstanden ist und wo ich vor 5, 6 Jahren mit eingestiegen bin. Ein relativ umfangreiches Schulungsprogramm für junge Erwachsene. Und wir haben die letzten Jahre schon gemerkt, dass durch die Corona-Pandemie, aber auch durch ein stärkeres Gefordertsein von jungen Erwachsenen, da die Resonanz sehr gering drauf war. Wir haben das immer zusammen mit der CVJM-Hochschule in Kassel gestaltet und hatten dadurch über die Studierenden natürlich einige Teilnehmende, aber mir hat das schon zu schaffen gemacht, dass es uns schwer gefallen ist, Ehrenamtliche dafür zu gewinnen, die sagen, ich lasse mich da auf dieses Programm ein, über ein Dreivierteljahr wirklich intensiv, nicht nur in der Verantwortungsübernahme zu wachsen, sondern auch ein eigenes Projekt zu initiieren. Das, ja, war irgendwie gefühlt eine Nummer zu groß, war immer so mein Eindruck. Und dann gab es eine Phase, wo wir schon sehr drum ich dann gekämpft haben, zu sagen, wie können wir Teilnehmende gewinnen, wie können wir da Menschen für bewegen, sie in dieses Programm zu bringen, wo wir alle von überzeugt sind, dass es ein gutes Angebot ist und wo auch alle, die dann teilgenommen gesagt haben, das ist super und es hat mir so viel weitergeholfen. Jetzt haben wir aus unterschiedlichen Gründen, veränderten zeitlichen Ressourcen, Umbrüchen im Team, entschieden, nee, das geht nicht mehr oder es ist nicht mehr das Programm, was wir brauchen. Und genau, ich merke, das ist natürlich erstmal, fühlt sich das wie Scheitern an. Ich bin jetzt aber sehr dankbar, dass wir in diesem Jahr dann mit dem mitarbeitenden Team nochmal bewusst sagen, wir fahren als Team nochmal ein Wochenende weg, reflektieren, genießen nochmal Gemeinschaft und feiern auch einfach einen Abschluss. Das, was eben nicht so, ich sag mal, einfach verläuft und dann sieht man sich vielleicht irgendwann nochmal und denkt so, ach ja, damals. Sondern dadurch einen Freiraum zu setzen, das Angebot passt nicht mehr zu heute und wie können wir jetzt stattdessen niedrigschwelligere Schulungsangebote für die Zielgruppe entwickeln und wie können wir auch all das, was in 10 Jahren an Erfahrung und an Wissen in dem Projekt oder Programm gesammelt wurde, in anderes einfließen lassen. Und da stecke ich noch mittendrin und merke, dass ich nach ich sag mal, vielleicht so diesen Fragen, hätte ich mehr tun können, hätten wir nochmal was anderes versuchen sollen, da mittlerweile auch völlig fein mit bin, zu sagen, hey, das hatte 10 Jahre eine tolle Zeit und die Menschen, die dabei waren, die hat es positiv geprägt und ich muss jetzt aber nicht an der Vergangenheit festhalten, weil die so toll war, sondern dadurch irgendwie einen Freiraum zu bekommen, auch, ich sag mal, in meiner Arbeitszeit dann anderes zu gestalten, was hoffentlich mehr junge Erwachsene erreicht und befähigt.
Ja, voll gut. Ich fand vor allen Dingen, als du meintest eben, dass ihr das, was ihr da gelernt habt, jetzt in andere Kontexte und Bereiche ja auch mitnehmen könnt und mitnehmt. Das finde ich total gut und wichtig, dass nicht, also diese einzelnen Projekte, von denen es ja in so Organisationen wie der unseren viele gibt, so nebeneinander stehen und solange es läuft, mal mindestens auch nichts miteinander zu tun haben, sondern dass es eigentlich so verschränkt und vernetzt auch intern wie möglich ist, um da auch eine gewisse Durchlässigkeit, ein Voneinander, Miteinander lernen, auch unter KollegInnen überhaupt zu ermöglichen.
Ja, und das ist auf jeden Fall auch mein Wunsch für die Zukunft, dass wir da vielleicht alle miteinander lernen, auch noch freigebiger zu werden und gute Ressourcen, gute Ideen einfach fröhlich miteinander zu teilen, voneinander zu lernen, weiterzuentwickeln, was andere gestartet haben. Ich glaube, dass so diese Zeit des Denkens, das ist aber meins und das gebe ich nicht ab oder das teile ich nicht mit dir und das ist geheim oder mein Erfolgsrezept verrate ich dir nicht, dass wir uns das nicht mehr leisten können und dass ich es auch viel schöner finde, irgendwie großzügig miteinander Gutes in die Welt zu bringen.
Amen dazu. Wir haben jetzt viel über Innovation gesprochen und über Exinnovation. Ich glaube, die Begrifflichkeiten sind jetzt soweit geklärt, mit Beispielen unterfüttert. Jetzt ist in dem Titel ja auch noch die Frage, wie Inspiration im Alltag ankommt oder so ähnlich. Was braucht es deiner Meinung nach, dass so eine inspirierende Idee dann nicht irgendwie irgendwo verschwindet in der Schublade oder im Unterbewusstsein, sondern dann auch wirklich ankommt im Alltag?
Ich fange mal an und du darfst dann gerne deine Erfahrungen gleich dazulegen. Ich glaube, das Erste ist der große Pauseknopf, von dem ich eben schon gesprochen habe. Einmal zu sagen, ich unterbreche mal mein alltägliches Tun und nehme mir einen Moment Zeit, nochmal zu sagen, okay, da ist vielleicht so ein Gefühl von, es muss sich was ändern. Es wird sich aber nichts ändern, wenn wir dafür keine Zeit einräumen, da mal genauer hinzuschauen und vielleicht diesem Gefühl, dieser Sehnsucht, vielleicht auch den äußeren Faktoren, die wir da wahrnehmen, denen mal Raum zu geben. Was heißt das dann? Ich glaube, es braucht eine Zeit, wo wir wahrnehmen, was ist. Viele haben das auf der BMT erlebt, wo wir bewusst ja mal, ich sag mal, 5 Tage auf der Insel so eine Unterbrechung geschaffen haben und über Zukunftsfragen ins Gespräch gekommen sind, uns ausgetauscht haben. Ich glaube, dafür braucht es aber nicht 5 Tage Borkum, sondern dafür braucht es vielleicht manchmal nur eine halbe Stunde oder eine Stunde alleine am Schreibtisch. Vielleicht braucht es auch nur einen Spaziergang, einen Zettel und einen Stift und mal wahrnehmen, aufschreiben, festhalten. Was ist denn da eigentlich gerade? Also, zeitlichen Freiraum, um für die Zukunftsfragen, für das Neue Platz zu schaffen. Und dann wäre mein zweiter Tipp immer, das nicht für sich zu behalten, sondern im Sinne von vielleicht bildet Banden oder sucht euch WeggefährtInnen, zu sagen, wo finde ich denn Menschen, mit denen ich das teilen kann, was ich wahrnehme. Und da geht es nicht darum, dass ich sofort innerhalb von 10 Minuten die Lösung brauche, sondern erstmal vielleicht auch diese Unruhe, vielleicht dieses noch nicht so ganz greifbare Gefühl von, da könnte sich was verändern, dem Raum zu geben und zusammen zu überlegen, wie können wir als Verein, wie können wir als Jungscher-Team, wie können wir als Verantwortliche für Projekt XYZ vielleicht uns mal ein paar Stunden nehmen und überlegen, uns ehrlich in die Augen schauen, was ist denn jetzt, du hast eben gesagt, was ist denn jetzt dran? Ich glaube, das ist das eine. Und ich glaube, eine dritte Sache, die noch ganz wichtig ist, neben Zeit und anderen Menschen, ist der Mut, dann auch loszugehen. Dieses einfach mal machen, das hört sich immer so einfach an. Aber ich würde sagen, es braucht dann den Mut oder die Konsequenz, vielleicht was ausfallen zu lassen, vielleicht einfach mal einen Testballon starten zu lassen, vielleicht auch beides. Erzähle ich doch noch kurz eine Geschichte. Ich habe vor vielen Jahren im Studium im Bereich, als wir über Gemeindegründung und Gemeindeaufbau geredet haben, mal die Geschichte gehört von einer Gemeinde, ich glaube in Australien oder Neuseeland, die bewusst in so einem Umbruchprozess das weggelassen haben, was für sie am entscheidendsten war, nämlich den Sonntagsgottesdienst. Und jetzt kommen vielleicht schon die ersten Impulse zu sagen, darf man das?
Man doch nicht machen.
Ja, ist das dann überhaupt noch Gemeinde? Und haben gefragt, was fehlt dir? Und das ist so ein Ding, in das irgendwie all unsere Ressourcen, all unsere Energie reinfließt. Was passiert denn mit uns, wenn wir damit mal aufhören? Das fand ich ein sehr spannendes Beispiel, zu sagen, vielleicht nochmal neu auf Beziehungen zu kommen. Wie pflegen wir die denn, wenn wir, ich sag mal, nicht dieses durchgetaktete Programm haben? Wie können wir denn unseren Glauben miteinander teilen, wenn es da keine so fertig organisierte Form gibt, wo wir andocken? Und das inspiriert mich schon jetzt seit über 10 Jahren, auch mal das, wo wir meinen, dass es das Unersetzliche wäre oder das Herz oder das, ohne das es nicht geht, selbst denken zu dürfen, was wäre denn, wenn das nicht mehr da wäre? Und ich glaube, diesen Mut braucht es, da keine Denkverbote zu haben und auch mal wirklich nicht zu sagen, wir suchen jetzt noch 5 Mitarbeitende, die noch ein Angebot on top machen, sondern vorher mal zu fragen, okay, und wo, entweder pausieren wir mal oder hören was auf, was uns alle nur noch Kraft kostet und finden was, wo wir eine neue Leidenschaft, eine neue Begeisterung für haben und probieren es dann aus. Aber bitte nicht einfach on top, sondern immer, da gehört Innovation und Exnovation für mich zusammen. Was denkst du noch? Was braucht es, damit die Inspiration im Alltag nicht untergeht?
Die Frage setzt ja schon voraus, dass quasi ausreichend Inspirationen da sind. Und der These würde ich absolut zustimmen, auch wenn so auf Vernetzungstreffen oder an solchen Kontexten alle, wenn man sie fragt, immer sagen, warum bist du hier? Ja, ich suche Inspiration und so. Ich glaube aber, es gibt so viele Möglichkeiten, sich inspirieren zu lassen, über den Tellerrand zu blicken, an verschiedenen Stellen bei solchen Treffen, aber auch im digitalen Raum und whatever. Also ich glaube, wir könnten die Shownotes vollpacken mit Inspirationsquellen für Methoden, Tools, Inhalte, Aktionen, was auch immer. Was mich ärgert, ganz ehrlich, ist so eine Beobachtung, dass Menschen diese Inspiration sammeln bei auch so großen Konferenzen oder Wochenendveranstaltungen wie der BMT und dann total begeistert sind, da alles aufsaugen und den Eindruck machen, sie haben jetzt 5 tolle Ideen und morgen geht's los und dann in ihren Kontext zurückkommen und dann landet es doch in der Schublade. Und das ärgert mich und da wäre meine Antwort eigentlich, glaube ich, Verbindlichkeit. Also du hast eben davon gesprochen, dass man sich Raum und Zeit schafft und nimmt. Ich persönlich mache das über meinen Kalender. Also sich da einfach einen Blocker für 2 Stunden irgendwann reinzumachen und zu sagen, dann nehme ich mir die Zeit und arbeite an dieser Idee weiter oder treffe mich mit XY, um ihn auch mit ins Boot zu holen, so wie du es gesagt hast. Oder viele sind ja irgendwie auch in Vorständen oder in Gremien bei uns unterwegs, das direkt auf die Tagesordnung zu schreiben, auf die nächste, zu sagen, ich war bei der BMT und berichte euch gerne mal 15 Minuten von dem, wie es war. Und dann habe ich noch 15 Minuten eine konkrete Idee, die ich mit euch gerne mal besprechen würde. Aber dann ist es schon mal verbindlicher. Das steht da schwarz auf weiß. Es kann nicht in Vergessenheit geraten. Also es ist ja, glaube ich, von den allermeisten jetzt nicht böse gemeint, dass sie nicht damit weitergehen, sondern es ist dann einfach zu viel Trubel drumherum. Es ist vielleicht auch eine Art Überforderung, aber das erhöht die Chance, dass es nicht in Vergessenheit gerät, sondern dass man ins Gespräch kommt, dass man weiterdenkt und im besten Fall auch andere so anstachelt und motiviert, dass man sich dann gegenseitig ziehen und befruchten kann, mit der Idee weiterzugehen oder es wirklich konkret werden zu lassen und es einfach mal zu machen.
Ja, wichtige Punkte. Und ich finde den Gedanken nochmal spannend, ob wir nicht vielleicht manchmal auch überinspiriert sind und das dann schon wieder eine Überforderung ist von den vielen Ideen, wo knüpfe ich jetzt überhaupt?
Beste zu finden, ne?
Ja, und wir so viel Energie in die Suche nach der besten, optimalen Lösung investieren, dass wir darüber vergessen, überhaupt loszugehen.
Lena, haben wir an dieser Stelle schon mal vom Pareto-Prinzip gesprochen? Das fällt mir nur gerade ein.
Nee, ich glaube nicht. Fabian, was ist denn das Pareto-Prinzip?
Ursprünglich besagt es, dass man für 80% der Aufgabe lediglich 20% der Zeit braucht. Und die restliche Zeit, also 80%, braucht man dann für die restliche Arbeit, also 20%. Soll heißen, an den meisten Stellen genügen vielleicht auch 80% für ein gutes Ergebnis und man spart extrem viel Zeit und Ressourcen und kann sich mit anderen Dingen beschäftigen, wenn man dann mit 80% fertig ist. Und das dachte ich gerade nochmal bei der Frage nach der besten Idee. Wir müssen nicht, wer weiß, wie viel Zeit drauf verwenden, um die beste Idee zu finden, sondern lass uns doch einfach eine gute machen.
Ja.
Und dann lieber 4 gute machen in der gleichen Zeit. Ist doch super.
Ja, gerade für perfektionistisch veranlagte Menschen wie mich ist das was ja. Ich mir auch immer wieder selbst einreden muss, zu sagen, ja, das ist cool, Dinge noch ins letzte Detail irgendwie auszufeilen, aber am Ende merkt vielleicht keiner, wenn irgendwas fehlt, was mich dann am Ende noch ganz viel Zeit gekostet hätte. Du hast eben schon angeteasert, Neues machen, einfach losgehen. Wir haben auch schon über das Menschen nicht überfordern gesprochen. Was wäre denn dein Tipp, deine Idee, dass wir das hinkriegen, was zu verändern, ohne Menschen zu überfordern? Was hilft dir dabei, Überforderungen vorzubeugen?
Das ist eine schwierige Frage, finde ich. Inwiefern überfordern? Kannst du das konkretisieren?
Naja, also ich würde sagen, es gibt ja verschiedene Faktoren, wie dieses Ringen um Zukünfte für Menschen too much sein kann. Ich glaube, das eine ist erstmal wertschätzend mit Ressourcen umzugehen. Ich glaube auch, sich nicht daran aufzureiben oder sag mal vielleicht am eigenen Veränderungswillen nicht kaputt zu gehen und trotzdem was hinzukriegen.
Ja, also ich glaube, es gibt ja die Menschen, die sich mit Veränderungen per se schwer tun. So, das ist, glaube ich, mal die eine Art Antwort, die ich versuche. Da muss man, glaube ich, erstmal darum wissen, dass es so ist und sich da auch nicht dran aufreiben oder denen vorwerfen, dass sie das nicht können oder wollen, sondern halt bestmöglich versuchen, im Gespräch zu sein und sie von den eigenen Beweggründen zu erzählen oder zu überzeugen im besten Fall. Mhm. Dann gibt es ja, glaube ich, vielleicht auf der anderen Seite des Spektrums die Pioniere, die diesen Veränderungsdrang oder die so inspiriert sind und so mutig sind, dass sie eigentlich immer schon 10 Schritte weiter sind als alle anderen und sich schon auch fragen, und das, da spreche ich vielleicht teilweise auch aus persönlicher Betroffenheit, was ist eigentlich mit dem Rest los? Wollen die auch mal nachkommen oder was machen wir hier? Die darf man, glaube ich, als Organisationsform nicht verlieren. Also man darf sie, glaube ich, nicht so lange vor Wände rennen lassen oder nicht so weit vorauspreschen lassen auch, dass man die Verbindung zueinander verliert und so. Also es ist sehr abstrakt gesprochen, ich merke es gerade auch, aber ich kann es gerade nicht konkreter machen. Und das überfordert sich natürlich gegenseitig. Und vieles dazwischen, alle möglichen Mischformen gibt es natürlich auch. Und ja, ich glaube aber, die größte Überforderung oder ist eigentlich so dieses schlechte Erfahrungen machen in der Bubble, in der Organisationsform, in dem Verein, was auch immer, zu merken, boah, ich habe hier eine innovative Idee, ich möchte mal was ausprobieren und ich darf es aber nicht. Oder es wird zwar gesagt, ich darf es, aber in der Praxis heißt es eigentlich trotzdem, ich darf es nicht. Und da gibt es, glaube ich, schon die meisten, die das ein paar Mal erleben und dann sagen, okay, Leute, wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann bin ich halt weg. Und das führt dann dazu, dass vielleicht Menschen, die innovativ denken und die wir brauchen und die, glaube ich, jede Organisationsform braucht, dann eher nicht mehr bei uns sind. Also es gab auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, von wem die These kam, aber irgendwer meinte mal, dass wir im CVM mehr UnternehmerInnen brauchen, eine größere Startup-Kultur. Das geht, glaube ich, schon so in die Richtung. Ist das in irgendeiner Form eine Antwort auf deine Frage gewesen, oder?
Auf jeden Fall. Ich habe hier ja nicht die fertige Antwort raus.
Ach so. Ja, stimmt, du bist ja keine Lehrerin.
Ich dachte auch nochmal bei dem, was du beschreibst, vielleicht geht es auch gar nicht direkt darum, wenn wir über Raum für Innovation schaffen, reden, dass direkt ein fancy, großes, tolles, erfolgreiches Megaprojekt an den Start gehen muss, sondern dass Raum für Innovation auch vielleicht erstmal heißt, wir nehmen in Blick, wie sind wir überhaupt miteinander unterwegs. Also du hast ja schon unser Lieblingswort Haltung in dieser Folge auch zitiert. Ich dachte nochmal auch ergänzend zu, ich packe Raum für Neues, für Innovation, Wahrnehmen unserer Arbeit auf die Tagesordnung, auch konsequent zu sagen, vielleicht die Praktiken des Gelingens, über die wir schon oft geredet haben, ich setze sie sehr konsequent in jede Veranstaltung, die hängen immer bei der Vorstandssitzung im Raum und die hängen da nicht nur, sondern wir erinnern uns auch daran, miteinander eine andere Form der Zusammenarbeit einzuüben, weil ich schon glaube, wir können ganz viel über inspirierende Ideen, über man könnte machen reden, aber wenn wir uns als Menschen dabei aus dem Blick verlieren und so ein bisschen den gemeinsamen Antrieb, das, was uns auch zusammenhält, gerade in Zeiten, wo Veränderungsfreudige und eher Menschen, denen das schwerfällt, zusammen an einem Tisch sitzen und über die Zukünfte ihres CVM reden, dass wir da nicht aufhören, uns als die Menschen, die das Herz dieser Organisation sind, wahrzunehmen. Und ja
genau, und das schützt dann vielleicht noch am besten vor dieser Überforderung oder vor dem Bruch oder vor dem Auseinandergehen. Ja, Praktiken des Gelingens, schaut es euch nochmal an. Folge, ja. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Wahrscheinlich jede Folge, gefühlt.
Ja, aber also ich glaube, mein Schlüssel ist schon immer auch gegenseitiges Vertrauen wachsen zu lassen und wirklich einander Gutes zu unterstellen. Und dafür braucht es, glaube ich, eine Grundlage und das einfach miteinander weiter wachsen zu lassen, könnte ein erster Schritt sein.
Wir haben schon darüber gesprochen, wie wir Raum für Innovationen öffnen können, wie es vielleicht auch verbindlicher werden kann und dann wirklich im Alltag ankommen kann. Ich würde mal sagen, wir gehen so ein bisschen Richtung Block 3. Und da soll es um die Kultur einer Erneuerung gehen oder Kultur der Erneuerung. Das ist Kultur schon wieder ein großes Wort. Aber wie würdest du sagen, schaffen wir eine Kultur, in der Innovation mehr ist als ein Trendwort?
Mich inspiriert dabei vor allem immer ein Bild aus der Natur, nämlich zu sagen, wie kann unser Miteinander mehr funktionieren wie so eine Art Ökosystem, wo das normal ist, dass Dinge wachsen, aber auch, wie wir das alle in den Jahreszeiten, die ja bei uns in Mitteleuropa durchaus ausgeprägt sind, dass auch irgendwann, ich sag mal, Laub von den Blättern fällt, dass ein Winter kommt, in dem wir gerade immer noch drin stecken und dann wächst wieder Neues. Wir haben als Pilotinnengruppe relativ am Anfang unserer Zeit in diesem Perspektivprozess den Film Unsere große kleine Farm geschaut. Da können wir vielleicht gleich nochmal kurz einsteigen. Davon haben wir auch schon mal erzählt, von einem Paar, was so eine Farm übernimmt. Und mich inspiriert das, dieses wirklich da nochmal hinzuschauen, was will bei uns wachsen und wo hört auch was auf, was liegt vielleicht gerade brach und wo ist es dann auch bewusst Zeit, den Boden zu erneuern und im Hinterkopf zu behalten, dass das alles dazugehört. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir sind so auf Erntephasen ausgerichtet. Also unsere Arbeit ist nur gut, wenn wir irgendwie ganz viele Früchte ernten können und da immer mehr Kinder und Jugendliche kommen oder immer mehr Mitglieder da sind. Und ja, ich feiere das auch, wenn das so ist. Aber da nochmal innezuhalten und zu sagen, es darf auch andere Zeiten geben und all das gehört dazu. Wichtig ist für mich, da zu schauen, wie kann das vielleicht auch so ein natürlicher Rhythmus werden und wie halten wir uns nicht dran fest, dass wir vor 3 Jahren die große Ernte hatten oder vor 10 oder vor 20 Jahren, und trauern immer noch dieser Ernte hinterher, sondern sagen, hey, okay, und das war und jetzt kann das umgestaltet werden und wir sehen mal was Neues aus und kümmern uns da drum und gucken, was da wächst. Und also dieses Naturbild hilft mir sehr, zu sagen, hey, da gehört Innovation dazu, da gehört dazu, dass Neues aufwächst, da gehört aber auch dazu, dass Exnovation Raum hat, dass wir uns von Dingen verabschieden. Das ist normal. Und wenn wir das nicht immer gleichsetzen mit Scheitern oder Gewinnen und Verlieren, sondern mehr vielleicht den Blick darauf richten, in welcher Phase sind wir gerade und was ist jetzt gerade dran, dass das ein erster Schritt sein könnte. Das vielleicht als ein erster Gedanke.
Red ruhig weiter. Ich melde mich später nochmal.
Ja, alles gut. Ich merke nur zu diesem Ökosystem, ein Ökosystem braucht ja vielfältige Komponenten. Und ich glaube, das ist so ein Schritt, der mich auch bewegt, dass es nicht um die oder den Einzelnen geht, die irgendwas Tolles machen, sondern dass es immer auch einen, ja, sich aufeinander abstimmen, einen, vielleicht auch meine Idee oder das, was mir persönlich ganz wichtig ist, das loszulassen und das größere Ganze zu sehen. Wie die, in der Theorie U, die wir ja schon mal angeguckt haben, da heißt es from ecosystem to ecosystem, also vom Ego weg hin, sich in dieses Ökosystem hineinzubegeben. Und das ist für mich ein Bild, was auch mit ganz vielen biblischen Bildern und mit dem, wie ich Glaube und Gemeinschaft unter Christinnen verstehe, resoniert und mir wünsche, dass wir auch Raum für Innovation schaffen, indem wir nicht bei uns bleiben, sondern fragen, was ist für uns alle zusammen das, was uns in die Zukunft bringt. So.
Ja, voll gut. Ich mir kam gerade vielleicht ein zusammenfassender Gedanke im Sinne von, es kann nicht jeden Tag Erntedankfest sein.
Ja.
Das hast du gut beschrieben. Und gleichzeitig nochmal, um auf den Film einzugehen kurz. Glaube, ich habe es schon mal erwähnt, ich fand den auch richtig beeindruckend, weil er so gut vor Augen führt, dass eigentlich der Normalzustand ist, dass etwas nicht läuft oder dass es ein Problem gibt, eine Herausforderung. Und wann immer dieses Paar auf der Farm eine Stellschraube verändert, gedreht hat, um ein Problem zu lösen, gab es eigentlich immer sofort ein anderes. Oder nur ganz kurz den Zustand des, es läuft gerade alles. Und ich weiß nicht genau, warum. Auch vielleicht eine spannende Frage, warum wir Menschen irgendwie davon ausgehen, dass es läuft alles, der Normalzustand ist. Ich glaube, in dieser Welt zumindest ist dem nicht so. Und das nochmal auch ja als eine grundlegende Erkenntnis oder Haltung zu kultivieren, hilft vielleicht mit dem einen oder anderen Übel, was einem so begegnet im Alltag und auch in seinem Engagement, auch im CVM und so, auch umzugehen und ja, nicht erschrocken zu sein, wenn man eine Stellschraube gelöst hat und dann trotzdem ist noch nicht alles heile Welt ist, überraschenderweise.
Ja, und ich glaube auch damit leben, gerade in einer komplexen Zeit wie unserer heutigen, wo wir nicht mehr sagen können, mach A und B funktioniert, sondern vieles ja unplanbarer wird. Ich muss immer an dieses Gleiches vom Seemann denken mit den unterschiedlichen Ackerböden. Trotzdem großzügig auszusehen, auszuprobieren und dann neugierig zu sein, zu sagen, wo wächst denn was? Und es nicht an dem aufhalten zu lassen, wo wir erkennen, oh, hier sind jetzt doch Dornen oder hier ist irgendwie felsiger Grund, sondern munter weiter zu schauen, zu machen und zu sagen, irgendwo wird was wachsen. Und vielleicht wissen wir gar nicht, wo der gute Boden sein wird, aber wir sind großzügig, weil wir das Gefühl haben, wir haben mit unserer CVM-Arbeit für junge Menschen ganz viel Gutes in diese Welt zu bringen. Und das wollen wir großzügig teilen und vertrauen darauf, dass es an den richtigen Stellen Wurzeln schlagen wird.
Was ein gutes Schlusswort.
Ja.
Wenn es nicht unsere Rubrik Auf in die Praxis gäbe.
Auf in die Praxis.
Genau, und da knüpfen wir genau da an, wo wir jetzt am Ende gelandet sind, nämlich bei dem Ökosystem. Wir haben euch ein Tool mitgebracht, das kommt aus den sogenannten Liberating Structures, die haben wir auch schon mal erwähnt, falls ihr treue HörerInnen seid. Strukturen oder Methoden, die eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe ermöglichen. Und da gibt es eine Struktur, die heißt Ecocycle Planning. Also planen oder reflektieren mit so einem Ökosystemkreislauf, so einer liegenden Acht. Und es geht darum, nochmal genauer hinzuschauen in dem, was wir tun. Wo ist denn vielleicht eine Keimzeit, eine Zeit, wo wir aussehen? Und wo gibt es Dinge, wo es gerade dran ist, etwas in der Entstehung zu pflegen? Also, dass die Innovation wirklich ins Leben kommt und wächst. Wo ist eine Reifezeit? Wo können wir was ernten? Und wo ist auch eine Zeit, wo es um kreative Zerstörung geht? Also ums Unterpflügen, den Boden wieder neu bereiten, damit Umgestaltung passieren kann. Das ist ein Tool, was wir euch natürlich auch verlinken über die Shownotes, kommt ihr dahin, wo ihr mal draufschauen könnt, das, was wir gerade tun, in unserem Ortsverein, in unserem Kreisverband, in unserem Arbeitsbereich, wo auch immer ihr euch einbringt. Was ist eigentlich gerade wo anzusiedeln von dem, was ihr tut? Wo würdet ihr das einordnen? Geht es da mehr ums Sehen, dass was Neues entsteht? Geht es da mehr ums Pflegen von was, was gut ist? Geht es um was, wo ihr ernten könnt? Oder gibt es vielleicht auch Dinge, wo ihr sagt, es lohnt sich hier nochmal was unterzuflügen, da wieder einen neuen Freiraum zu schaffen? In diesem Eco-Cycle, in diesem Öko-Kreislauf gibt es noch zwei Fallen. Die Mangelfalle, nämlich, dass man was vernachlässigt, dass da eigentlich was Gutes ausgesät ist, aber es aus dem Blick geraten ist, dass man sich darum kümmern muss. Ich sag mal so, dass man die Pflanze auch nochmal gießen muss, die man sich angeschafft hat. Oder dass es sich lohnen würde, den Dünger aus der Ecke zu holen, den man schon lange besorgt hat. Da nochmal zu schauen, wo ist uns was aus dem Blick geraten und deswegen geht es nicht weiter, deswegen wächst das vielleicht nicht auf. Und eine zweite Falle ist die sogenannte Trägheitsfalle. Und ich glaube, in die tappen wir auch manchmal rein. Wenn wir nämlich nach der Ernte noch an den Früchten festhalten und uns nicht trauen, was tatsächlich unterzupflügen. Und tatsächlich, ich sag mal, Raum für diesen Schritt des Wirklichen, wir beenden was, wir bereiten den Boden neu. Dass wir da eben an was festhalten, was mal tolle Frucht war. Und ich glaube, da lohnt es sich mal hinzuschauen und vielleicht mal wahrzunehmen, in unserer Arbeit, was entdecken wir denn da? Und im Sinne von, wir haben darüber gesprochen, alle diese Schritte, diese Phasen gehören dazu, zu einem natürlichen Ökosystemkreislauf. Das verläuft in Zyklen. Wir haben nicht immer Erntezeit, aber diese Phasen bewusst zu gestalten und zu schauen, wo darf Neues aufwachsen? Wo geht es darum, an was dran zu bleiben? Wo können wir uns auch dankbar freuen und wo dürfen wir unterpflügen? Kann vielleicht eine Hilfe sein, nochmal einen anderen Blick darauf zu bekommen, auf das, was bei euch in allen Aufbrüchen und Umbrüchen gerade da ist und so Raum zu schaffen, Innovation und Exnovation auch ganz praktisch zusammenzudenken. Wir verlinken euch die Methode. Wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch auch gerne. Und dann empfehlen wir euch natürlich auch nochmal den Film, über den wir jetzt schon so oft gesprochen haben, unsere große kleine Farm. Uns hat das wirklich nachhaltig inspiriert und wir würden uns freuen, wenn ihr vielleicht auch mal reinschaut und uns eure Gedanken dazu kommen lasst.
Vielen Dank, Lena, für diese Inspiration und wir haben ja heute mehr denn je darüber auch nachgedacht und gesprochen, wie diese Inspirationen dann im Alltag ankommen können und sie konkret werden können. Also hört das ein bisschen auch als Aufforderung, jetzt zu überlegen, was mache ich damit? Wem erzähle ich davon? Wann denke ich damit weiter, dass es auch nicht bei der Inspiration in eurem Kopf bleibt, sondern in die Jugendgruppe kommt, auf die Straße, in die Turnhalle, was auch immer, dass es da ankommt, wo es ankommen soll bei unserer Zielgruppe.
Und wenn ihr vielleicht auch nur zarte Pflänzchen bei euch im ZVM habt, was von der BMT nachwirkt, wo ihr sagt, da sind wir vielleicht einen ersten Schritt gegangen, die Inspiration im Alltag weiter zu verfolgen, dann meldet euch bei uns, weil wir wollen mit euch darüber ins Gespräch kommen. Wir wollen darüber reden, was Zukünfte gestalten in eurem Ziffert im Ortsverein, Kreisverband, in eurer Gruppe oder bei dir ganz persönlich bedeutet. meldet euch. Wir suchen nämlich immer noch euch und eure Geschichten und Erlebnisse für Staffel 2. Schreibt uns einfach unter podcast@cvm-westbund.de. Und wir werden in der nächsten Folge schon einsteigen in eine Geschichte aus dem Westbund, aus einem Ortsverein, wo ein bisschen was gewachsen ist oder auch ein bisschen mehr, und freuen uns, euch in 2 Wochen dann wieder mit einem Gast damit hineinzunehmen.
Und wir schließen aber nicht ohne ein Checkout. Und passend zu dem, was wir besprochen haben und wo es am Ende vor allem drum geht. Lena, welcher Gedanke aus dem heutigen Gespräch könnte oder vielleicht sollte in dir noch wachsen?
Ich hänge einerseits am Pareto-Prinzip, also dieses 20% der Zeit und go und meine eigene Perfektionistin aufgeben. Und das Zweite, da haben wir jetzt gar nicht so explizit drüber gesprochen, aber ich habe ja ein bisschen von Follow Me erzählt, auch mehr darüber zu reden, wo Dinge nicht geklappt haben oder wo Dinge zu Ende gegangen sind, und das nicht aus so einer, uns da vielleicht nicht für zu schämen oder das nicht als ein Scheitern zu verbuchen, sondern zu sagen, hey, das gehört dazu und das ist ganz normal. Da möchte ich dran weiterdenken. Und du?
Ja, voll gut. Ich hänge nochmal an den Jahreszeiten und an dieser Erkenntnis, dass es nicht immer nur Ernten sein kann, was dran ist. Weil das habe ich, glaube ich, auch lange Zeit auf jeden Fall sehr in mir gehabt, so diese Grundhaltung, wir müssen doch jetzt ernten. So, warum können wir nicht ernten? Warum wächst da nichts? Warum kommt keiner? Warum? So, was auch immer. Diese 4 Jahreszeiten, das, glaube ich, wird in mir weiter wachsen und Frucht tragen irgendwann, zu gegebener Zeit.
Sehr schön. Und damit sagen wir danke euch allen fürs Zuhören. Wir sind in 2 Wochen wieder am Start. Bis dahin, macht's gut.
Ciao, ciao.